Der muss erst mal lachen. Geil, guter Start. Rashid, yes. Ich bin irgendwann mal durch TikTok gescrollt, so wie immer, um auch vielleicht ein bisschen Inspiration für meinen Content zu suchen. Und irgendwann mal, ich nagel mich nicht fest, wann das war, tauchst du auf meiner For You-Page. Und ich bin dann stehen geblieben, was schwierig ist, weil man swipet ja doch sehr schnell weiter so. Warum? Weil ich gesehen habe, da ist ein Typ, ja, mit einer Oma, der fängt an, Content zu drehen. Und ich so, hä, das habe ich vorher so noch gar nicht gesehen. Dann bin ich hängen geblieben. Dann habe ich so, was macht der? Und dann habe ich so gesehen, okay. Und dann bin ich auf dein Profil gegangen und ich so, okay, der macht Content mit pflegebedürftigen, alten Menschen. Ich glaube, der ist Pfleger, ja, Pflegesmile. Krass, was hat der sich dabei gedacht? So, also, weil das ist ja ein Bereich, der ja komplett underrated ist in Deutschland, so, der ja auch verpönt ist. Es gibt ja auch so viele Sendungen, wo aufgezeigt wurde, was für Zustände da herrschen auch so, ne. Dann will das ja auch gefühlt heutzutage niemand mehr machen, weil manchmal macht man sich ja die Hände schmutzig und da muss man sich ja viel mit Menschen beschäftigen. Und gerade wenn jemand pflegebedürftig ist oder älter, musst du dich ja extrem auf die Person einlassen. Mhm. Und du bist dann noch einen Schritt weiter gegangen, hast dann gesagt so, ich zeig das mal da draußen, was ich mache. Wie bist du auf die Idee gekommen? Was war so der ausschlaggebende Grund zu sagen, ich bringe das Ganze, was ich eh schon jeden Tag mache, weil es ja dein Beruf ist, das ist ja, du bist ja kein Statist oder kein Schauspieler, ich bringe das mal auf Social Media.
Es war in einer Notlage, sagen wir mal so, bin ich sozusagen durch den Tipp meiner Frau erfinderisch geworden. Wir haben einen Pflegedienst gegründet,
ja,
vor gut 4,5 Jahren.
Mhm.
Und dann denken sich ja alle, ey, muss doch ja sofort gut laufen. Gibt es ja genug Pflegebedürftige in Deutschland und man hat ja keine Existenzängste. Nur das Problem bei mir war, ich habe ja in Hamburg halt gegründet, worauf meine Frau und ich nicht geachtet haben. Normalerweise, wenn man gründet, achtet man ja darauf, wie die Konkurrenzlage in der Umgebung ist.
Ja.
Und das haben wir nicht gemacht. Und da haben wir tatsächlich gemerkt, dass in jeder Ecke ein Pflegedienst war. Neben uns, hinter uns, gegenüber. Und dann dachten wir so, scheiße, ne? Was machen wir jetzt? Weil 6 Monate standen wir da mit dem Pflegedienst und dann kam keine Anfrage von Kunden oder auch nicht von Mitarbeitern.
Habt ihr das schon als Hauptjob dann quasi gemacht oder habt ihr jeder noch einen eigenen Job gehabt und habt das nebenbei versucht zu machen? Oder wie war das?
Meine Frau hat Gesundheitswissenschaften studiert.
Ja.
Und ich habe halt als Altenpfleger gearbeitet und dann haben wir uns halt selbstständig gemacht. Das heißt, ich habe mich da sozusagen
kündigen lassen.
Und haben uns dann halt komplett fokussiert auf die Firma. Mussten dann zur Gründung 5 Fachkräfte haben. Die mussten wir dann halt gleichzeitig auch bezahlen.
Oh.
Büro zahlen, Auto zur Verfügung stellen, das mussten wir zahlen. Und wir haben dann halt einen Kredit anfangs genommen, dass wir das halt alles so decken konnten.
Wie hoch war der Kredit?
120.000.
Wow.
Aber das ist halt,
also du bist direkt mit Schulden gestartet quasi ins,
genau,
Business? Okay.
Aber damit haben wir halt natürlich auch Möbel gekauft, ne, Software mussten wir kaufen,
mhm,
und Autos.
Mhm.
Und dann so nach 6 Monaten wurde es dann eigentlich ziemlich eng.
Die 120.000 wurden wahrscheinlich immer weniger?
Immer weniger. Ich würde mal sagen, so roundabout nur für die Mitarbeiterkosten waren es so 30.000.
Im Monat?
Ja, mit, wow, Arbeitgeberanteil und alles drum und dran.
Okay.
Und dann dachten wir, was wollen wir denn machen? Kein Geld für Stellenanzeigen. Und ich wollte auch allgemein keine Stellenanzeigen machen, weil ich dachte, die heutige Generation,
die hat eh keinen Bock drauf.
Keinen Bock drauf, die gucken, ja, sich das nicht an. Und dann meinte meine Frau, wir müssen eh sparen, wir haben kein Geld zur Verfügung, mach's mit Social Media. Und dann saß ich da so mit 29, fast 30, denke so, okay, weil ich habe kein Facebook, kein Instagram, TikTok oder sonst was gehabt. Und dann meinte sie zu mir, doch, mach das. Weil du bist sympathisch und wenn du es richtig machst, kannst du damit viele Menschen erreichen. Und dann saß ich da und habe mir erstmal auf YouTube Videos angeguckt, wie man überhaupt ein Profil erstellt, was Hashtags sind und.
Du hast einfach gar keine Ahnung gehabt.
Null. Ich wusste nicht, was Beiträge sind. Ich wusste nur, dass man Bilder hochladen kann. Und da war es für mich Neuland gewesen, dass überhaupt Reels sind. Ich wusste ja nicht, dass man damit eigentlich verstreut Menschen damit erreichen kann.
Mhm.
Und habe dann erstmal so YouTube Videos angeguckt. Und bis ich dann verstanden habe, dass man Beiträge hochladen kann und dann halt Shorts, ne, so Reels.
Mhm.
Und dann habe ich dann erstmal angefangen, so Pflegesituationen aufzunehmen, was ich so auf der Arbeit erlebt habe. Das habe ich dann so nachgestellt, dargestellt. Und dann habe ich da halt bin ich ehrlich, so durch die Pflegebubble einen Shitstorm bekommen, weil da waren die ersten Kommentare gewesen, dass ich mich ja über den Beruf lustig mache.
Okay.
Ne? Dann habe ich dann halt überlegt, okay, was kann ich denn noch machen, um die Leute einen besseren Eindruck in der Pflege zu verschaffen?
Ja.
Und dann irgendwie aus dem Bauchgefühl habe ich dann halt meinen ersten Kunden gefragt, ob er mit mir Videos drehen möchte. Weil wir hatten halt harmoniert, er hat Witze rausgehauen, die fand ich lustig. Und dann dachte ich mir, das würde den Leuten auch im Internet gefallen. Mhm. Und der war dann direkt dabei gewesen. Ich habe ihm halt erklärt, dass ich mit ihm Videos aufnehme, das dann im Internet hochlade und das dann, wenn es funktioniert, Tausende bis Millionen Menschen das sehen könnten. Und die Antwort von ihm war, wenn es der Firma gut tut und ich dadurch dann halt mit der Firma erfolgreich werde, dann ist er dabei. Und so haben wir dann halt...
Stark. Also direkt so ein Vertrauen auch von seiner Seite in dich.
Also ich war auch offen und ehrlich zu ihm. Ich meinte zu ihm, die Firma läuft nicht gut. Ich muss irgendwie werben und ich möchte das halt dann übers Internet machen. Mhm. Und ja, dann habe ich halt angefangen, den Alltag von ihm, von mir aufzunehmen, die Kommunikation und die Sprüche, die habe ich dann auch hochgeladen. Dann kam auch schon das Interesse von anderen, weil die sowas ja noch nie gesehen haben auf Plattform. Ein älterer Herr, dann mit einem südländischen Typen, mit einem Vollbart, wie die Kombi dann überhaupt zustande gekommen ist. Dann kam es anfangs auch erstmal ein Shitstorm, Vorführung von Patienten. Ich würde das angeblich ohne Genehmigung machen. Er wüsste gar nicht, dass er hochgeladen wird. Das waren dann die ganzen Vorurteile, die dann da direkt an den Kopf geworfen wurden.
Kamen die eher so aus der Pflegebubble so oder von Leuten, die nichts damit zu tun haben, diese
Von Kommentare. Leuten, die nichts damit zu tun hatten, eher weniger, aber größtenteils tatsächlich von der Pflegebubble.
Glaubst du heute, dass es eher so ein bisschen vielleicht auch Neid und Missgunst war, was damit reingespielt hat so? Oder haben die es ernst gemeint?
Ich würde sagen, anfangs haben sie es ernst gemeint. Und nach einer Zeit, als sie gesehen haben, dass ich halt damit Aufrufe erzielt habe und erfolgreich geworden bin, dann kam dann der Neid auch dazu. Mhm. Weil dann kamen so Gerüchte von anderen Pflegediensten, dass angeblich Mitarbeiter, die bei ihnen gearbeitet haben, bei mir waren und dass es bei mir schrecklich war. Solche Geschichten, Erzählereien, damit die dann halt versucht haben, mich dann sozusagen auf gut Deutsch
schlecht zu machen,
durch den Dreck zu ziehen. Obwohl ich mit anderen Pflegediensten tatsächlich keinen Kontakt hatte, das kann ich auch erwähnen. Ich war halt gutgläubig und dachte, ey, ich stehe da ja mit meinen Pflegediensten, mit meinem Pflegedienst und ich könnte mich ja mit anderen Pflegediensten connecten, gegenseitig helfen, pushen und dass man halt gegenseitig dann halt hilft, weil man ist ja halt in derselben Berufssituation. Ne? Tommy, ich muss dir sagen, die haben direkt aufgelegt oder meinten dann auf den, kannst du knicken, ich werde dir nicht helfen und viel, viel, viel Spaß bei dem Erfolg. Ne? Also die haben mich direkt als Konkurrenz gesehen, da wollte einer dem anderen gar nicht helfen. Und dann war ich halt mit meiner Frau allein auf uns alleine gestellt und dann kam das halt mit Social Media.
Ist abgefahren. Ich habe erst gestern einen Vortrag hier gehalten in Hamburg vor 50, 60 Leuten aus der Immobilienbranche, wo ich genau das Thema angesprochen habe, weil wir eigentlich alle Konkurrenten im Raum waren oder Mitbewerber. Dann habe ich gesagt, es gibt Zeiten, da muss man das ausblenden. Ja. Weil was viele Menschen nicht verstehen, und das wiederhole ich immer und immer wieder, der Kuchen ist groß genug für uns alle. Er ist größer als wir. Und wir müssen gar nicht so denken, dass du mir was wegnimmst, ich nehme dir was weg. Ja. Das ist für alle da, ohne Probleme. Wenn du aus diesem Mangeldenken mal rauskommen würdest, dann wäre das alles viel einfacher.
Theoretisch schon, ne?
Ja, aber in der Praxis haben wir leider irgendwie das falsche Gedankengut. Und das Witzige ist, aus der Not heraus hast du mit Social Media angefangen, hast erstmal Shitstorm kassiert für das, was du tust, von mehreren Seiten. Wurde es nicht nur belächelt, sondern man hat dich versucht schon so wirklich so, hey, mit dir wollen wir nichts zu tun haben hier, keine Ahnung, hast du dich gesehen, also so richtig den hier.
Noch extremer, die wollten mich sogar canceln, die haben mich beim Gesundheitsamt gemeldet und sonst wo, wegen Datenschutzbruch und sonst was. Dann haben die sich ja bei mir gemeldet und meinten, ja, hier, Herr Hamid, wir haben da einige Beschwerden bekommen, dass sie ohne Erlaubnis Patientenfilm hochladen, das wäre halt ein Datenschutzbruch und das wäre dann halt für sie und für ihre Firma dann halt schlimm.
Genickbruch.
Ne? Ja. Und ich habe ja natürlich halt alles vertraglich geklärt. Ich habe das ja auch halt alles unterschreiben lassen, habe auch alles abgeschickt. Die haben es mir dann noch abgesegnet und meinen, ist alles okay, im grünen Bereich. Wir wissen Bescheid, wenn dann noch Beschwerden kommen, können wir sie dann halt informieren, dass da alles im grünen Bereich ist. Aber wie du siehst, obwohl ich ganz am Anfang stand, wurde mir schon Steine im Weg gelegt, damit ich halt falle.
Also du hast eigentlich, also du hast andere Probleme eigentlich gehabt, die du damit lösen wolltest, aber hast damit neue Probleme geschaffen, mit denen du gar nicht gerechnet hast.
Genau.
Weil, Gegenwind. Ja, aber das, es ist relativ simpel. Also ich sehe da Parallelen auch zu mir, als ich mit Immotommy angefangen habe, dass sich natürlich mehr Leute in der Branche nicht gefreut haben über mich und das, was ich mache, als dass sich Leute gefreut haben darüber. Und das liegt ganz einfach daran, du hast etwas getan, was vor dir noch niemand gemacht hat. Und wir Menschen reagieren immer grundsätzlich sehr komisch auf Dinge, die wir nicht kennen. Ja. Ja? Anstatt vielleicht ein bisschen aufgeschlossener zu sein und neugierig und vielleicht auch so eher so inspiriert, reagieren wir mit einer Abwehrhaltung. Ja, und gehen noch weiter. So, ich will jetzt dir schaden. Was habe ich davon, wenn ich dir schaden will, Alter? So, ne, du bist ja in einer Notsituation. Du hast die Firma gegründet mit deiner Frau. Du hast Schulden aufgenommen. Du hast Mitarbeiter. Du hast Gehälter, die du zahlen musst. Du willst ja vielleicht auch noch von was leben. Ja, zu dem Zeitpunkt warst du ja auch schon Papa.
Ja.
Das heißt, du hast auch noch eine Familie, Verantwortung. Der Druck hier hinten wird immer größer.
Ja, echt. Das war hart. Harte Zeit.
Und dann musst du da noch mit solchen Sachen dich auseinandersetzen. Wie bist du denn damit umgegangen? Wie ging es dann weiter?
Also ich muss ehrlich sagen, mein Rückhalt war halt meine Frau, ne? Immer positiv gedacht und meinte, komm, wir kriegen das hin. Nach schlechten Zeiten kommen immer wieder gute Zeiten, ist immer ein Auf und Ab. Und dann habe ich einfach weitergemacht, auch mit meinem Content. Auch wenn ich damit auch keine Aufmerksamkeit erreicht habe, habe ich gemerkt, dass mir das Spaß gemacht hat und dass meine Patienten, meine Freunde, das hat denen auch gut getan, ne? Sind mal aus dem Alltag rausgekommen, haben mal was anderes erlebt. Und dann kam so langsam auch die Situation, wenn die mal unterwegs waren, wurden die draußen erkannt. Dann kamen die dann zu Gesprächen, was sonst nicht üblich war. Und dann so stückchenweise haben die Leute halt gemerkt mit meinem Content, dass es mir gut getan hat, weil ich habe mich auch persönlich verändert. Ich bin mehr kommunikativer geworden.
Bist du sonst eher introvertiert gewesen?
Ja, tatsächlich, ja. Sonst mein Bekanntenkreis, meine Familie haben auch gemerkt, dass ich anders geworden bin. Gesprächiger, weil sonst bin ich einer, der so schüchtern und zurückhaltend war. Ne? Man hat auch im Verlauf der Videos auch gesehen, ich bin immer offener geworden. Ich habe mich dann auch selber auch so richtig vor der Kamera gezeigt. In den ersten Videos war der Fokus ja nur
auf die Patienten.
Genau. Man hat mich selber auch kennengelernt. Man wusste, wer die Person hinter der Kamera ist. Mhm. Oder sozusagen, wer für diese Firma steht. Mhm. Und die Leute haben halt auch gemerkt, dass es den Patienten, meinen Freunden auch gut tat. Sind aufgeblühter gewesen, die haben sich auch vor der Kamera schick gemacht. Dann kamen dann halt Unternehmungen und so haben die mich halt besser kennengelernt. Ne? Und dann hat es langsam abgeflacht mit dem Shitstorm.
Das ist krass, wenn man solche Backstories hört, wie jetzt in deinem Fall. Social Media hat, also du hast ja aus der Notsituation angefangen, um Geschäft zu generieren. Das war ja wie bei mir damals. Ich wollte auch mehr Kunden generieren durch Social Media. Aber dann ist noch was anderes Zusätzliches passiert. Das hat ja nicht nur dein Geschäft befeuert, sondern du hast dich auch noch persönlich entwickelt währenddessen. Ja. Das war wahrscheinlich so ein schleichender Prozess, den hast du selber gar nicht wahrgenommen. Von außen kam dann natürlich deine Familie, deine Freundin, gesagt haben so, hey, warte mal, mit dir passiert irgendwas. Ja. Und es hat zwei positive Dinge mit sich gebracht. Dein Geschäft lief besser. Und du hast dich auch noch persönlich weiterentwickelt und du machst das jetzt seit 4,5 Jahren, den Content?
Ja, 4 Jahre.
Vier Jahre?
4 Jahre.
Wahnsinn, auf Instagram sind es 1,2 Millionen, habe ich gesehen.
Instagram und TikTok jeweils 1 Million. Mhm. Und dann dachte ich mir so, wenn ich mir schon die Arbeit mache, es gibt ja noch andere Plattformen, habe ich dann angefangen, weil ist ja eigentlich theoretisch ja alles Copy-Paste. Habe ich vor einem Jahr angefangen mit Facebook. Die Plattform, würde ich mal sagen, wird komplett unterschätzt. Da habe ich jetzt fast 500.000 aufgebaut.
Auch eine ganz andere Zielgruppe?
Ganz andere Zielgruppe, über 50, 60. Aber auch eine wichtige Zielgruppe, meiner Meinung nach.
Ja, klar.
Dann habe ich auch mit YouTube angefangen. Da habe ich jetzt 200.000.
Auch mit langen Videos, habe ich gesehen?
Genau, lange Videos, Shorts und jetzt tatsächlich auch mit Snapchat. Da sind es jetzt knapp 35.000.
Stark.
Jüngere Generation zu erreichen. Und,
also so greifst du fast jede Zielgruppe eigentlich ab, so mehr oder weniger, von jung bis alt auf allen Plattformen.
Querbeet durch alles. Ich merke das ja auch, wenn ich mal unterwegs bin, Kiddies sprechen mich an oder Leute in meinem Alter oder auch Ältere. Ich war ja letztens mit einem Patienten beim Arzt gewesen, da kam eine 70-Jährige, die mich erkannt hat und meinte, ich gucke deine Videos auf Facebook, ich finde dich so super. Also das ist querbeet durch.
Wie war das erste Mal für dich, als du angesprochen wurdest auf der Straße von jemandem?
Das war schon echt komisch, ne? Weil ich kenne das eigentlich anders. Ne? Weil, abgesehen von heute, ich habe jetzt den Bart halt ein bisschen kürzer.
Ja, der war mal ein bisschen voller, ja.
Voller. Und ich kenne das tatsächlich so, dass die Leute entweder die Straßenseite wechseln oder halt eher mehr distanziert sind von mir. Ne? Weil der erste Eindruck ist halt für die meistens beängstigend. Mhm. Und sonst habe ich auch meistens so einen Schlabberlook, Hoodie, Jogginghose im Privaten. Und dass dann die Leute mich erkannt haben, da kamen erstmal so Blicke anfangs zu der Anfangszeit, wo ich mir dachte, warum gucken die mich alle an? Das war wirklich so, ich habe das so hinterfragt. Und dann kamen so die Leute, die haben mich dann anfangs belächelt, was ich sonst vorher nicht kannte. So, hey.
Also gar nicht mehr so diese Haltung, ich wechsle die Straßenseite, sondern ich nicke dich an, ich lächle dich an.
Ja, ja. Und dann, jetzt seit letztem Jahr, kommen Leute, die sprechen mich an, klopfen mir so auf die Schulter und supporten mich und bedanken sich für meine Arbeit, dass ich das super mache. Und an dem ersten Gespräch erinnere ich mich, wo ich dachte, ey, du, das ist super, was du machst, mach weiter so. Und das war eine ältere Dame gewesen. Die war 65, hat mir erzählt, dass sie halt ihren Mann versorgt und findet das super, was ich mache und dass ich dann halt ein ganz anderes Blickfeld den Leuten zeige über die Pflege, statt Stress, schlechte Bezahlung, Misshandlung, dass ich mal was anderes zeige. Und dafür hat sie sich dann auch bedankt.
Also ich würde schon fast sagen, mit dem, was du machst, tust du missionieren sogar. Das ist ja Pioniersarbeit, was du gemacht hast. Weil du hast ja, glaube ich, ein Bild in der Pflege gezeigt, in der Masse, was es so vorher gar nicht gab, in meiner Wahrnehmung.
Ja, würde ich auch so sagen. Also ich habe tatsächlich einfach angefangen. Ich habe irgendwie auf mein Bauchgefühl gehört. Und bei mir ist es echt so mit meinen Visus, ich habe da keine Struktur, keine Vorplanung, kein Skript.
Sondern einfach Freestyle.
Freestyle aus dem Alltag heraus.
Geil.
Eigentlich so die richtigen Momente aus dem Pflegealltag.
Mhm.
Die Gespräche, die Unternehmung, wie zum Beispiel jetzt mit Heiko. Das ist ja ein 24-Stunden-Patient.
Mhm.
Und da habe ich halt auch Dienste. Entweder 8 Stunden Spätdienst, 8 Stunden Nachtdienst, je nachdem. Und dann habe ich entweder die Möglichkeit, 8 Stunden neben ihm zu sitzen, mit ihm Fernsehen zu schauen, oder ich nutze die 8 Stunden sinnvoll und gehe mit ihm einfach raus.
Mhm.
Und dann habe ich halt mit ihm angefangen, mit ihm Unternehmung zu machen. Der ist 34, ich bin 33, habe mit ihm dann abgesprochen, ey, worauf hast du Lust? Und das sind eigentlich dieselben Unternehmungen, worauf ich Bock habe.
Mhm.
Mal auf den Dom, mal essen gehen, mal ins Café. Und dann habe ich das dann halt mit seiner Zustimmung verfilmt und die Leute haben es dann halt völlig abgefeiert. Ne? Und dann haben sie gesagt, ey, da haben pflegebedürftige Personen Bock, im Alltag mit dabei zu sein und Unternehmungen zu machen.
Mhm.
Oder halt ältere Damen, wie zum Beispiel Oma Lotti, mit ihr war ich Döner essen. Oder mit ihr war ich dann halt auch draußen gewesen. Da haben die Leute gefragt, ey, die wollen ja alle mit dabei sein und was erleben. Weil die kennen das ja halt nur so, dass man halt in der Wohnung isoliert ist.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, der nochmal zusätzliche Nebeneffekt von den ganzen, die ich schon erwähnt habe, ist, dass du den Leuten, die du betreut hast, auch irgendwo ein neues Leben geschenkt hast. Ja?
Ja.
Weil gerade aus diesem, wenn du ambulantes Pflegedienst betreibst, so, ne, dann geht es ja darum, die Leute zu Hause zu besuchen. Ja? Und die sind ja dann vielleicht weil sie eingeschränkt sind, immer daheim in ihren 4 Wänden, ja, dann wirst du depressiv, keine Ahnung, ne, dann ist einfach nicht geil. Geh ja mal vor dir selber aus, wenn du immer nur zu Hause rumsitzt, was für Kopf bei dir passiert. Und dann kommt so einer wie du, ne, und zeigt dir einfach neue Möglichkeiten, ja. Und noch ein toller Nebeneffekt, wahrscheinlich mit dem einen oder anderen Patienten, die viral bei dir gehen, ist halt so, dass sie dann irgendwo erkannt werden, dann sprechen die mit Menschen, die wollen ja auch Aufmerksamkeit bekommen. Die wollen ja auch, dass man sich um die kümmert, dass man mit denen spricht, dass sie relevant dann auf einmal werden.
Ja, ganz komplett. Die meinen auch, das ist eine Umstellung. Vorher wurden die komplett ignoriert.
Genau.
Und jetzt werden die plötzlich
gesehen. Wie so eine Randgruppe auf einmal so, ne, mehr oder weniger, die so in die Öffentlichkeit gerückt ist.
Ja, und das tut denen halt gut. Ne? Wie zum Beispiel die Oma Edith ist 98. In dem Alter hat man ja halt nicht viele Angehörige, die da noch am Leben sind. Da ist man halt größtenteils alleine. Und wenn dann halt so Gespräche im Alltag kommen, wie zum Beispiel beim Einkaufen, wird sie dann bei ihrem Standardsupermarkt dann halt erkannt und das tut ihr halt gut.
Stark. Jetzt hast du damals aus der Not angefangen mit Social Media, um dein Geschäft zu retten, was ja so eher so in die Richtung ging.
Mhm.
Wann hast du dann gemerkt, dass es wieder in die Richtung ging? Nach oben?
Tatsächlich nach 2,5 Jahren.
Nach 2,5 Jahren, also
das lief ja nicht so.
Du hast 2,5 Jahre Content gedreht?
Ja.
trotz dessen, dass du nicht gemerkt hast, dass du sofort nach oben geschossen bist, bist du reingeblieben?
Es sind Anfragen gekommen,
ja,
dass man so stückchenweise was aufbauen konnte, mhm, ne? Und dass man halt gegen den Kosten halt kämpfen konnte.
Yeah.
Das war dann auf und ab, bin ich ehrlich.
Was war immer noch so Überlebenskampf, so mehr
oder weniger? Ja, ja. 2,5 Jahre.
2,5 Jahre hast du durchgezogen.
Durchgezogen, nicht aufgegeben. Und dann bin ich ehrlich zu dir, dann kam es auch auf und ab. Mitarbeiter sind gegangen, sind gekommen.
Mhm.
Das war ja auch ein Hin und Her mit den, ja, Fixkosten.
Ja.
Dann musste ich mal Doppeldienste machen, Dreifachdienste und durchackern.
Was und sind Dreifachdienste in dem Fall oder Doppeldienste von
Frühdienst, Zeit? Frühdienst, Spätdienst und dann wieder Frühdienst, ne? So zack, zack, zack.
Wie viele Stunden schläfst du dann zwischendurch?
Die letzten 2,5 Jahre waren Katastrophe. Ne? Weil ich bin ehrlich zu dir, meine Frau und ich waren nie selbstständig, waren kein Unternehmer. Wir mussten das erstmal lernen, die Kommunikation mit den Mitarbeitern, wie das Ganze überhaupt funktioniert, Rechnungen, Steuern, die kannten das alles nicht.
Mhm.
Und ist ja klar, dass man anfangs halt Fehler macht, ne?
Mhm.
Und dann konnten wir halt die Mitarbeiter anfangs nicht halten,
mhm,
weil die gesehen haben, ey, da ist keine Struktur drin.
Mhm.
Die beiden sind jung. Als wir selbstständig uns gemacht haben, war meine Frau 26, ich, mhm, war 29. Und das hat halt auch die Mitarbeiter verunsichert, ne? Ob wir uns halt überhaupt halten können.
Mhm.
Keine Mitarbeiter sind zusätzlich gekommen, keine Patienten.
Mhm.
Da hatten die halt natürlich auch Existenzsorgen, ne?
Mhm.
Und wir haben halt einfach durchgezogen. Einfach weitergemacht. Dann sind Patienten gekommen und dann kam dann halt die Mundpropaganda, wenn ein älterer Herr gekommen ist und dann hat der dann halt den Nachbarn empfohlen, ey, die sind super, ich bin da mega zufrieden, geh doch mal zu denen, so stückchenweise. Aber der große Hype kam nach 2,5 Jahren. Ne?
War das Oma Lotti, die so deinen großen Hype gebracht hat?
Die Oma Lotti mit der DFB-Kampagne.
Ah, stimmt, ihr wart ja auch Teil davon. Jeder, ja, eine Tag, wo jemand anderes im Prinzip angekündigt hat.
Ja, genau.
Genau, und da wart ihr ja auch dabei zusammen.
Ja, ich habe da eine Anfrage bekommen vom DFB und dann dachte ich erstmal, das wäre fake, weil ich habe da eine E-Mail bekommen und dann habe ich da erstmal abgecheckt, das war dann die offizielle Seite, da war dann eine Nummer, wo ich angerufen habe. Und dann haben die halt gefragt, hier Europameisterschaft in Deutschland,
mhm,
Pflege ist ein wichtiges Thema in Deutschland und wir würden uns sehr freuen, wenn du dann halt ein Teil der Kampagne bist.
Mhm.
Und ich bin ehrlich zu dir, ich wusste nicht, was, worum es da genau geht in dieser Kampagne.
Mhm.
Die haben mir nicht gesagt, wie groß das sein wird, dass da Günther Jauch und sonst wer dabei ist. Die haben mich nur gefragt, ob ich dabei sein möchte.
Okay.
Und dann habe ich gesagt, okay, da habe ich auch, bin ich auch ehrlich zu dir, nicht um Geld oder sonst was gesprochen.
Ja.
Ich habe einfach nur zugestimmt, mhm, einfach das mitzumachen.
Okay.
Dann kam halt ein Briefing, dann stand da drin, dass ich eine Torte bekomme. Da ist dann halt der Spieler für den Kader abgespielt, mhm, abgebildet. Und ich soll dann halt, so wie ich mein Content drehe, ein Video dafür machen.
Mhm.
Und dann habe ich überlegt, dann dachte ich, komm, ich mache das mit Malotti. Habe das dann abgedreht, die haben es dann abgesegnet. Und dann meinten die, an dem Tag veröffentlichen wir das. Da meinte ich, okay, dann habe ich dann halt das veröffentlicht und die als Collab hinzugefügt.
Mhm.
Und ich glaube, wir waren dann 2 Wochen lang in den Medien gewesen. Das ging so viral, dass wir ununterbrochen Nachrichten bekommen haben, ey, wie cool ist das, dass man Pflege mit Fußball kombinieren kann, dass Pflege anders gezeigt wird. Und dann kam diese Kampagne mit der Lufthansa, dass wir dann neben Lufthansa, Günther Jauch und sonst wer dann in dieser Kampagne mit drin waren. Das war echt verrückt gewesen. Und dann kamen plötzlich auch so Anfragen von Interessenten, die dann die Mutti haben oder den Partner und dass sie einen Pflegedienst suchen.
Das war dann der Punkt auch, wo das öffentliche Interesse so groß war an dir, dass dann auf einmal auch so mehr Anfragen kamen für Pflege?
Ja, ja.
Wo es dann auch mehr wieder nach oben ging geschäftlich?
Genau. Und dann kam dann der Buchverlag Rowohlt auf mich zu,
mhm,
weil die das super fanden, dass ich halt die Pflege anders zeige,
mhm,
ob ich nicht Interesse hätte, mit denen ein Buch zu machen. Mhm. Mein erstes Buch, Ein Herz und eine Pflege.
Ein Herz?
Und eine Pflege.
Und eine Pflege.
Und in diesem Buch ging es eigentlich hauptsächlich darum, wie ich in die Pflege reingekommen bin, wie mich mein Beruf mich persönlich verändert hat.
Mhm.
Und das hat dann halt auch für Aufmerksamkeit gesorgt. Wie Pflege positiv? Wo sind denn die schlechten Schlagzeilen? Und so kam es auch dazu, dass die Leute dann irgendwie interessierter waren, wer ist denn überhaupt diese Person? Wieso macht er sich denn so stark für die Pflege? Was ist denn überhaupt sein Ziel? Und das war dann für mich auch eine Findungsphase gewesen, wo ich mir dachte, eigentlich wollte ich Social Media machen, um meine Firma zu retten. Aber mittlerweile habe ich eine ganz andere Mission. Ich möchte mich stark machen für meinen Beruf und ich möchte die Leute darauf aufmerksam machen, dass Alterseinsamkeit halt ein sehr verbreitetes Thema hier in Deutschland ist. Mhm. Und dass auch Inklusion auch ein wichtiges Thema ist, ne? Mhm. Dass beeinträchtigte und pflegebedürftige Menschen auch ein Teil der Gesellschaft sind. Und dafür mache ich mich stark.
Stark. Wie aus einer ganz anderen Ausgangssituation, warum du mit Social Media angefangen hast, auf dem Weg, 4,5 Jahre später, was ganz anderes entstanden ist.
Ja.
Wie hat sich dann das Buch vermarktet? Also wie ist das angekommen?
Also für mich als Neuling,
ja,
war ich auf dem 8. Platz Spiegel-Bestsellerliste, mhm, Bestsellerliste gewesen. Mhm. Und ich habe ja dieses Jahr mein 2. Buch veröffentlicht, weil ich mir irgendwie gedacht habe, weil es ja nicht selbstverständlich, dass meine Freunde, also meine Klienten, mit mir auf den Videos halt auftreten. Mhm. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Mhm. Da war, gehört ja ein gewisses Vertrauen dazu.
Genau.
Dann habe ich mir irgendwie Gedanken gemacht, wie ich denen dann halt dafür danken kann. Dann irgendwie bin ich auf die Idee gekommen, mit einem Buch, dass ich sie dort verewige.
Quasi mit den Klienten und deren Stories quasi in das Buch bringen, so mehr oder weniger?
Genau.
Oder? Ja?
Wirklich. Wie ich sie kennengelernt habe, mhm, wie sie aufgewachsen sind und wie sich deren Leben durch Social Media verändert hat. Dass die Leute dann halt so ein Gespür kriegen, dass auch Social Media halt einen positiven Effekt hat. Dann hatte ich diese Idee und dann dachte ich mir, komm, wenn ich schon bei dem Verlag war, dann frage ich dort mal nach. Mhm. Dann waren die echt begeistert gewesen. Dann haben wir das dann halt zusammengestaltet, das Buch. Mhm. Da gab es dann Interviews mit meinen Freunden. Und das kam dann dieses Jahr Mai raus. Und da war ich dann auf dem Spiegel Bestseller Platz 1.
Stark. Das, wenn du von Freunden sprichst, die interviewt worden sind, meintest du deine Klienten?
Genau. Oma Lotti, Heiko, Barbara.
Das ist schön, dass Horst, du Freunde Nico sagst.
Ich habe tatsächlich durch meine Selbstständigkeit ein ganz anderes Bild bekommen mit den Klienten. Mhm. Ich weiß, theoretisch sagt man professionelle Distanz, kein Duzen, Siezen, das lernt man halt so in der Schule. Mhm. Ich bin mittlerweile seit 17 Jahren in der Pflege drin und ich habe es halt anders gelernt und habe positive Erfahrungen gemacht, wenn man halt anders mit den Leuten umgeht. Ne? Ich bin natürlich vorsichtig, ich gucke halt immer nach, ob es harmoniert. Und wenn ich dann sehe, dass sie mir das Duzen anbieten, dann
nimmst du es an?
Nehme ich es an. Mhm. Oder ich frage dann halt nach, wie sieht's denn aus? Können wir uns denn duzen? Weil, mhm, ich gehe halt in deren Häuslichkeit rein.
Mhm. Bist du auch in deren Privatsphäre dann?
Und dann wird die Barriere gebrochen. Mhm. Und dann, finde ich, lernt man die Person besser kennen. Mhm.
Ich finde das interessant, dass du sagst, hey, das wird dir beigebracht, so professionelle Distanz, Siezen, das ganze Thema. Aber ich glaube, obwohl ich nicht in deinem Beruf bin, wenn ich das jetzt einfach mal so aus der Vogelperspektive betrachte, in der Pflege geht es ja nicht nur um die Pflege per se an sich so, ne, dass du da bist, so Medikamente verabreichen, hier, check, bla, keine Ahnung, hast du dich gesehen, sondern das eine ist so das körperliche Wohlbefinden, mhm, und das andere ist das seelische Wohlbefinden. Und das eine schließt das andere ja nicht aus. Das heißt, wenn ich dich ja eh pflege und ich komme 3-mal die Woche zu dir, jeden Tag zu dir, je nachdem, wie bedürftig ich ja bin,
ja,
dann glaube ich, ist das eine mindestens genauso wichtig wie das andere. Aber warum werden Menschen krank, wenn sie seelische Probleme haben oder psychische Probleme haben oder sich irgendwie vernachlässigt, einsam fühlen? So, das hat ja immer Auswirkungen auf deinen Körper. Das heißt, wenn ich mich wohlfühle durch dich, nicht nur, weil du mich pflegen kommst, weil du es musst vielleicht oder weil das dein Job ist, sondern weil du ernsthaftes Interesse an mir hast, dich um mich kümmerst und auch noch menschlich für mich da bist und mich abholst, dann geht's mir doch viel, viel besser.
Auf jeden Fall. Die Erfahrung habe ich ja halt gemacht. Die Leute öffnen sich, erzählen mir dann Stories, wo man denkt, wieso hast du mir das nicht anfangs erzählt? Dann sagen sie, weil da kein Vertrauen da war.
Ja.
Da kommen plötzlich so Sachen raus, was sie überhaupt mögen, was für Träume die noch haben, welche Ziele. Und dann lerne ich die halt auch besser kennen. Mhm. Wie zum Beispiel die Oma Lotti war ja erstmal verschlossen gewesen. Dann kam ja die Barriere, die dann durchbrochen wurde. Da, mhm, habe ich sie besser kennengelernt. Und eigentlich ist das, was sie eigentlich wollte, immer Aufmerksamkeit. Ne? Jemanden haben, der da ist, mit dem man was unternimmt. Und sie ist dann halt komplett aufgeblüht in der Zeit.
Sie war ja auch so mit, ich glaube, auf deinem Kanal der größte Star so, ne?
Oma Lotti war die Oma der Nation.
Ja, ne?
Ja, ja.
Ich habe erst heute Morgen gesehen, wo ich auf deinem Instagram-Kanal war,
ja,
als du im Auto saß und angekündigt hast, dass sie in der vorherigen Nacht eingeschlafen ist und nicht mehr wach geworden ist.
Ja.
Das Video hatte über 500.000 Likes.
Ja, das war schon krass.
Hattest du auch selber eine krasse Bindung so zu ihr?
Ja, ich war jeden Tag bei ihr, morgens, ja, eben, oder abends. Und natürlich mit Absprache meiner Frau.
Ja.
Aber sie war echt eine gute Freundin gewesen.
Wie ist das für dich? Also wenn du so eine Bindung schon aufbaust zu deinem Patienten, Klienten und jemand verstirbt dann von heute auf morgen. Das jetzt, ist ja irgendwo, das gehört ja zum Beruf, klar. Das, aber wenn du so eine krasse Bindung aufbaust dann auch so zu den Leuten, wie ist das denn auch für dich persönlich?
Also seitdem ich selber meine Firma habe, habe ich eine ganz andere Bindung zu meinen Klienten.
Mhm.
Ich bin viel offener, ich verbringe auch mehr Zeit, besonders auch in meiner Freizeit mit denen. Die ganze Unternehmung, das wird größtenteils in meiner Freizeit gemacht. Und klar, wenn jemand dann halt wegzieht oder verstirbt, das nimmt mich schon mit. Weil ich mache da keinen Unterschied mit meinen privaten Freunden oder mit meinen Klienten. Für mich ist das eine dasselbe, weil ich verstelle mich nicht. So wie ich auf der Arbeit bin, bin ich auch im Privaten. So kennen mich die Leute. Oder auch in den Videos. So bin ich halt auch als Person.
Ja.
Weil wenn ich dann Leute sehe, die mich dann ansprechen, meinen, ey, du bist ja wie in den Videos. Ich meine, ja, ich verstell mich auch gar nicht. Weil es ist ja auch viel zu stressig, wenn du in den Videos anders bist als wie im Privaten.
Also, ja, ich kann es verstehen. Weil zu mir kommen Menschen auch, die sagen, ja, du bist ja wirklich so. Und dann sag ich, Digga, wenn ich die ganze Zeit eine Rolle spielen müsste und so, das wäre ja ultra anstrengend. Ja. Ich kann das nicht aufrechterhalten. Das funktioniert nicht. Ja, krass, okay.
Aber nimmt mich schon mit. Also Lotti hat mich schon besonders mitgenommen. Das musste ich auch erstmal verarbeiten.
Mhm.
Das Krasse war auch, das habe ich auch auf Social Media auch nicht so
erzählt,
dass während Lotti halt, während es ihr nicht gut ging, war meine Frau hochschwanger gewesen. Und dann war es echt ein Hin- und Herfahrt, ne? Lotti war im Krankenhaus, dann musste ich sie besuchen, dann musste ich nach Hause wegen meiner Frau. Das war ein Auf und Ab gewesen. Und mein Sohnemann ist 2 Tage vorher zur Welt gekommen, als sie dann verstorben ist. Also
oh
er
mein
war dann,
Gott.
Ja.
Okay, krass. Ein Leben wurde geschenkt, das andere wurde genommen. Innerhalb von 48 Stunden.
Innerhalb von 48 Stunden. Und ich habe ihr noch, ich habe ihr noch erzählt, dass mein Sohn zur Welt gekommen ist und dann irgendwie 16 Stunden später oder so war sie dann.
Das ist ja crazy, ey. Wurdest du auf der einen Seite mit einem Leben beschenkt?
Ja, das war.
Und auf der anderen Seite wurde dir ein Leben genommen, was dir viel bedeutet hat auch.
Ja, das war schon.
Und das muss ja ein Wechselbad der Gefühle gewesen sein, ey. So dieses zwischen Freude und Trauer.
Das war schon krass. Hin und her. Und dann hat sie nicht so, also sie war nicht so nah dran an mir zu Hause.
Mhm.
Und dann waren die Öffnungszeiten echt bescheiden. Mhm. Man durfte da erst ab Nachmittag rein, dann hast du den Berufsverkehr, dann musst du in die Stadt fahren.
Mhm.
Allein nur für Hin- und Rückweg waren es dann fast 2 Stunden gewesen.
Boah.
Und dann war ich ja noch im Krankenhaus. Und also hat viel Zeit gekostet. Mhm. Das war schon sehr intensiv gewesen. Aber ich muss sagen, mein Sohnemann hat mich da auf jeden Fall gut abgelenkt. In der Zeit. Das war schon krass.
Was hast du für eine Arbeitszeit in der Woche?
Das fragen mich tatsächlich viele.
Weißt du, warum ich dich frage? Weil ich höre, ja, Freizeit, ich mache die Unternehmung in der Freizeit. Ich denke mir so, okay, das heißt, er macht es nicht in der Arbeitszeit, er macht es wirklich in der Freizeit. Aber das sind ja deine Klienten, die ja auch deine Freunde sind, wie du so schön sagst. Das heißt, irgendwie verschwimmt es ja auch so ein bisschen miteinander und du kannst das gar nicht so richtig definieren.
Ich sag mal so, ich bin eigentlich jeden Tag unterwegs, von morgens bis abends.
Mhm.
Ich habe dann, wenn mal ein Ausfall ist, oder wenn Personal im Urlaub ist, bin ich halt als Lückenfüller da.
Mhm.
Da bin ich tatsächlich noch unterwegs,
mhm,
in den Touren. Dann drehe ich ja noch Content in der Freizeit. Dann habe ich ja noch eine Familie.
Die will auch noch was von
Kinder.
Dir?
Ich produziere noch alles selber. Ich schneide noch alles selber.
Alles selber?
Alles selber. Abends, nachts. Ich gehe 5 Uhr morgens, 6 Uhr morgens zum Sport, damit ich halt entspannter in den Tag starte. Und dann spreche ich mich halt mit meiner Frau ab, wer die Kinder zur Kita bringt, wer sie dann abholt, das ist ja auch noch alles mit drin. Also ich bin immer unterwegs. Ich bin da ehrlicherweise gesagt, wenn es um Thema Erholung geht, nicht so ein Vorbild, ne? Ich habe so 4 bis 6 Stunden Schlaf.
Pro Tag?
Pro Tag.
Seit wie vielen Jahren?
Schon immer.
Schon immer? Weißt du, was interessant ist? Wie kommst du damit klar mit so wenig Schlaf?
Gut, also wenn ich 6 Stunden schlafe, fühle ich mich topfit ausgeschlafen.
Weißt du, was crazy ist? Ich gehe jeden Samstag früh in die Sauna, ne, um 7 Uhr, wenn keiner da ist. Da sind nur alte Menschen da, völlig entspannt. Da gibt's so eine Gang, mit der ich da bin. Der eine ist 77, Italiener. Der witzigste Typ auf dem Planeten. Ey, der haut Sachen raus, da fällst du hinten rückwärts runter. Dann gibt's noch einen, der ist Deutsch, der ist 86. Der Türke, der ist 59. Und dann ist noch ein anderer Deutscher, der ist relativ jung, der ist 36 so. Und der Italiener, der ist jetzt seit 2005 im Ruhestand, ja. Und der hat mir erzählt, auch eine kranke Story, der hat damals mit 15 Koffer aus Italien nach Deutschland gekommen, nach Stuttgart. Ja, hat am Bahnhof auf dem Boden gepennt und ist jeden Tag von Baustelle zu Baustelle gegangen, um zu fragen, ob die Mitarbeiter suchen. Und hat sich dann so irgendwo eine Baustelle gefunden, wo er angefangen hat zu arbeiten und sich dann so sukzessive nach oben gearbeitet. Aber worauf ich hinaus wollte ist, der hat 30 Jahre lang 3 Stunden am Tag gepennt. Weil er 3 Jobs hatte. Sein Hauptjob war bei Siemens. Dann hat er einen Job gehabt in der Bäckerei, wo er dann halt schon früh um 3, 4 aufstehen musste, um zu backen. Und dann war er noch Hausmeister.
Alter.
Der hat 30 Jahre lang 3 Stunden am Tag gepennt, Alter. Wo ich gedacht habe, wie? Also, das kann doch nicht sein. Und ihr heute, der Typ ist das blühende Leben. Du siehst, der ist 77, Junge, der haut dir Sprüche um die Ohren, der ist topfit. Der ist zwar so ein Kessel, ne, weil er gerne trinkt und isst. Aber ey, Sprüche klopfen hier, fit, lebensfroh, des Grauens. Also der ist so wirklich das blühende Leben. Aber der hat mir das erklärt. Und da habe ich gesagt, wie, Alter, wie kann das der menschliche Körper aushalten so lang? Ja? Und jetzt bist du der Zweite, der das erzählt. Anscheinend scheint es ja irgendwie doch zu funktionieren, dass du dich so programmieren kannst, dass du auch mit 4 Stunden Schlaf am Tag klarkommst.
Ich schätze mal, das hat auch viel mit dem Kopf zu tun, ne? Ich liebe meinen Job, was ich mache. Ich liebe das, was ich tun kann, welche Möglichkeiten ich habe. Ich habe Spaß daran. Wenn ich aufstehe, bin ich jetzt nicht so drauf, wo ich mir denke, ach scheiße.
Ich habe keinen Bock.
Kein Bock, hier. Gar nicht.
Bei mir ist so, meinst du so Lebensfreude hat auch was dazu?
Definitiv.
Trägt was dazu bei, so dass du sagst, hey, ich komme auch mit wenig Schlaf klar, weil ich wach auf und ich bin direkt happy. So, ich bin dankbar für das, was ich mache.
Definitiv. Also ich bin tatsächlich so einer, ich bin immer dankbar. Ich denke immer positiv, weil ich weiß immer, wenn eine schlechte Situation kommt, sage ich mir immer, das hat einen Grund, warum das passiert. Und irgendwann komme ich auch aus dieser Situation raus. Das habe ich mir immer im Kopf.
Bist du gläubig?
Ja.
Wie verbindest du das mit deinem Glauben?
Schon sehr.
Ja?
Also, definitiv. Ich denke mir, alles hat seinen Grund. Also ich bin auch immer der Meinung, alles ist auch vorgeschrieben. Man kann aber immer entscheiden, in welche Richtung es geht.
Mhm.
Ob es in die gute oder in die schlechte Richtung geht. Dafür bist du immer selber verantwortlich.
Mhm.
Und ich bin schon der Meinung, dass das alles immer einen Grund hat.
Das ist interessant. Also ich habe das früher auch, ich habe Probleme, oder ich nenne sie heute gern Herausforderungen,
ja,
habe ich immer als eine Belastung gesehen. Ja, früher. Und habe immer gedacht, so warum ich? Warum muss ich immer mit solchen Situationen kämpfen? Mhm. Und irgendwann später bin ich dann drauf gekommen, weil ich hier gemerkt habe, das hat ja mit dir auch irgendwas gemacht. So nach jeder Herausforderung, wie gehst du raus? Schwächer oder stärker?
Ja.
Stärker.
Stärker auf jeden Fall.
So, das macht ja dann auch was mit deinem Charakter. Und irgendwann im Laufe der Jahre, Jahrzehnte, habe ich gemerkt, so, hey, warte mal, wenn ich das jetzt rückblickend betrachte, hat jedes Problem oder Herausforderung dazu beigetragen, dass ich mich weiterentwickelt habe, ja, von meiner Persönlichkeit. Wie Social Media zum Beispiel. Seitdem ich Immo-Tommy geworden bin, sage ich dir ganz ehrlich, habe ich ein krasses Selbstbewusstsein bekommen. Ich war früher eher so jemand, der von Selbstzweifel geplagt war. Ich habe immer mir gezweifelt so. So, ich bin nichts, ich kann nichts.
Ich kenne das. Bei mir genauso.
Ja, und Social Media hat mir Selbstbewusstsein gegeben, dass ich in den Raum gehen kann, ohne irgendwie mich zu schämen oder irgendwie so eingeschüchtert zu sein. Jetzt kann ich auch vor Menschen sprechen, so, ne? Also, ja, wenn ich jetzt irgendwelche Reden halte, vor das größte Ding, was ich dieses Jahr hatte, war vor 15.000 Menschen in der Lanxess Arena. Respekt. Dann ist das so, ich bin zwar aufgeregt, so, klar, die Pumpe geht, aber ich bin extrem dankbar, Mann. Und ich merke so, diese Liebe, diese Energie, die kommt von Menschen, die ist einfach so unfassbar gut.
Ja.
Ja. Und bei mir war es ja auch so. Ich habe angefangen, ich wollte mit Content anfangen, um Immobilienkunden zu generieren. Und irgendwann, weil du redest ja in deiner Kamera, du redest ja in dein Handy, du siehst ja nicht, was auf der anderen Seite passiert.
Ja.
Und dann kriegst du das erste Mal das Feedback von Menschen, die sagen so, hey Tommy, ich hatte 30.000 Euro Schulden. Wegen dir habe ich meine Schulden in den Griff bekommen in 1,5 Jahren.
Stark.
hey Tommy, meine Frau und ich, wir gehen nächste Woche zum Notar wegen dir. Wir kaufen unsere zweite Immobilie. Ich durfte dann, da gibt's so ein Format, das heißt Zukunftstag. Ich durfte bei Schulen dann rein und habe dann auf ehrenamtlicher Basis unterrichtet. So zum Thema Wohnungen und Miete und worauf man achten muss und hier und da in so Abschlussklassen. Und das hatte dann, irgendwann habe ich gemerkt, so, das geht gar nicht mehr darum, nur Kunden zu generieren. Du hast eine Aufgabe im Leben,
ja.
Die wurde dir geschenkt. Ja, du hast die Möglichkeit, gehört und gesehen zu werden und ganz viele Menschen zu erreichen und zu inspirieren. Das heißt, du missionierst. Deswegen habe ich das ja vorhin zu dir gesagt. So, du machst so Pioniersarbeit, um Menschen positiv zu berühren.
Ich habe das auch, weißt du, ab wann ich das gemerkt habe, wo ich dann so Nachrichten bekommen habe von Eltern, die mir geschrieben haben, ey, ich muss dir danken, durch dich weiß mein Sohn oder meine Tochter, welchen Beruf die machen wollen. Weil die in so einem Struggle drin waren, die wussten nicht, ob Einzelhandel, die wussten nicht, ob Kfz oder sonst was, da haben die meine Videos gesehen und da haben die halt ein Praktikum gemacht und haben gesagt, ey, das will ich machen. Und dann dachte ich, okay, krass, ich kann auch halt als Vorbild für die Pflege fungieren.
Hast du auch mal Nachrichten oder persönliche Gespräche gehabt, wo Menschen zu dir gesagt haben, ey, durch dich habe ich einen anderen Blick auf meine Oma oder meinen Opa?
Ja, einen anderen Blick. Oder die sagen danke, dass du den Leuten halt zeigst, was Pflege überhaupt ist, außer Medikamente verabreichen, die pflegerische Versorgung, dass da viel mehr dahinter steckt, ne? Emotion, die Zugehörigkeit und das Miteinandersein.
Wie kriegst du jetzt den Spagat eigentlich hin? Also du bist ja mittlerweile Influencer. Du bist jetzt kein umgeschriebenes Blatt. Ich habe vorhin gehört, 1 Million TikTok, 1,2 Millionen Instagram, 500.000 Facebook, 200.000 YouTube. Also du bist ja Influencer auch geworden mittlerweile. Das heißt, du hast ja deinen Pflegedienst, der hoffentlich jetzt gut läuft mittlerweile und du nicht mehr diesen Struggle hast, den du hattest. Wie kriegst du den Spagat jetzt denn? Ich meine, du hast ja auch so Werbekooperationen hier, ne, habe ich ja gesehen, ja. Jüngst mit McDonald's. Und musst ja deinem normalen Beruf nachgehen. Wie kriegst du das hin?
Also tatsächlich muss ich echt sagen, ist es durch meine Frau, ne? Also ist auch halt ein wichtiger Tipp, was ich auch so den Leuten mitgeben kann, ist, welchen Partner man halt für sich wählt, ne? Ob es einer ist, der dich mit runterzieht oder dich mit nach oben zieht, ne? Ist immer ein ganz wichtiges Thema. Das wird immer unterschätzt, bin ich der Meinung. Und meine Frau ist echt so eine Person, die zieht mich immer mit hoch oder ich ziehe sie mit hoch. Und als wir dann halt gesehen haben, in welche Richtung das halt mit Social Media geht, hat sie gesagt, ey du, ich kümmere mich drum, bürokratisch im Pflegedienst, wir stellen Mitarbeiter ein, jetzt sind wir mit 4 Mädels im Büro, mit meiner Frau.
Wow.
Die eine ist halt im Empfang, die andere macht halt die Tourenplanung, Kommunikation mit den Mitarbeitern, die andere macht dann halt die Abrechnung und meine Frau ist ja halt sozusagen eine, die das halt alles
kontrolliert.
Genau. Und ich habe dann halt sozusagen Rückenstärkung, kann mich dann halt auf die anderen Dinge fokussieren.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt?
Ich glaube 30.
Wow.
Ja.
Wow, stark.
Genau.
Eine Sache fällt mir jetzt auf, seitdem wir sprechen.
Erzähl.
Ist Pflegesmile oder Rashid besteht nicht nur aus dir. Eigentlich ist ein großer Bestandteil deine Frau auch davon.
Definitiv.
Die also ich habe jetzt sehr oft gehört, wie du deine Frau erwähnst in den wichtigsten Situationen, die in den letzten 4,5 Jahren passiert ist. Und ich glaube, ohne sie wärst du nicht da, wo du heute bist, auch ein Stück weit.
Definitiv nicht. Die Idee für die Pflegedienstgründung und Social Media kam von ihrer Seite aus, ne? Wie gesagt, ich bin eine Person gewesen, die immer auf Sicherheit ging. Ich war eine, oh, wollen wir uns selbstständig machen? Ich weiß nicht. Sie meinte, warum? Entweder wir probieren es, es funktioniert, funktioniert es. Wenn nicht, dann hat es nicht geklappt. Und so war es auch mit Social Media. Und ich bin ehrlich, ich habe das ein Stück weit auch von ihr abgeguckt. Dieses
positiv eingestellt sein.
Positiv sein, immer versuchen. Und durch sie habe ich mich auch tatsächlich auch menschlich verändert. Ne, sie meinte, ey, komm, achte mal darauf, wie du stehst, wie du gehst, wie du redest, weil ich bin so einer gewesen. Ich war echt so schüchtern. Habe sogar tatsächlich anfangs auch gestottert und so. Das war
was krass ist, würde man gar nicht denken, wenn man dich so sieht. Du bist ja schon eine Erscheinung. So, ne?
Das hat sich verändert komplett. Durch Social Media und durch meine Frau, die Kombi aus beidem.
Fantastisch.
Und meine Frau, die kenne ich seit, guck mal, schon seit 21 Jahren.
Wow.
Kindheitsalter.
Wow, das ist ja richtige Dream Story. Also du könntest ja alleine aus der Geschichte schon einen Film oder ein Buch schreiben.
Ja.
Ja, stark. Aber dein Sohn ist jetzt der Große?
Mein Sohn ist 8 Monate und meine Tochter 6.
Ah, Tochter ist 6.
Jahre.
Versteht sie, was passiert bei euch oder was bei dir passiert mit Social Media?
Seit diesem Jahr, seitdem sie so 5, 6 jetzt geworden ist, sieht sie das, ne? Dass Kinder mit mir Bilder machen wollen, dass ich angesprochen werde. Mhm. Und mittlerweile, sie guckt sich meine Videos an. Sie hat selber Spaß daran. Immer wenn sie dann halt die Zeit kriegt zum Fernsehen gucken, ich will die Videos von Papa gucken. Wann ist ein neues Video von Papa da? Also sie kriegt das schon mit. Jetzt so mittlerweile.
Wie ist das so für dich, wenn du siehst, dass deine Tochter dich voll abfeiert?
Ich liebe das. Also, wenn sie mich da schon so als Vorbild sieht, weil du weißt ja, was mittlerweile da alles gezeigt wird im Internet, dass sie dann lieber gerne meine Videos sieht. Und, also, das macht mich schon glücklich, so als Vorbild da zu stehen.
Ja, du hast so viele tolle Aspekte, die du erreicht hast mit dem, was du tust. Also du hast ja nicht nur dein Geschäft gerettet, dein Geschäft läuft ja sehr gut, sonst könntest du keine 30 Gehälter bezahlen. Das heißt, 30 Familien ernährst du auch irgendwo ein Stück weit mit dem, was du tust. Dann hilfst du alten Menschen, bedürftigen Menschen. Dann zeigst du draußen noch, was das für eine Wirkung hat, wie man mit was Pflege sein kann. Keine Schlagzeile, kein Geldproblem, keine schlechte Behandlung, kein dies, kein das. Inspirierst noch andere Menschen noch dazu, inspirierst deine Tochter dazu. Du persönlich hast dich zum Positiven verändert. Und dann ist noch was passiert. Das ist gar nicht so lange her. Das war, glaube ich, sogar letzte Woche, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Und zwar hast du den Kommunikationspreis gewonnen.
Genau, den Dialogpreis habe ich.
Dialogpreis hast du gewonnen. Wie kam das zustande und was ist das denn überhaupt? Ich habe vor dir gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Was ist das für ein Format und wie hat man dich da nominiert und wie hast du denn überhaupt gewonnen?
Also die haben mich dafür nominiert, dass ich Brücken baue zwischen Jung und Alt und für Inklusion. Und die haben gesagt, dass ich halt ein starkes soziales Engagement habe. Mhm. Und die halt gesehen haben, dass ich der Richtige für diesen Preis bin. Und dann bin ich dann halt hingegangen und habe dann tatsächlich den Preis gewonnen und haben sich dann halt alle herzlich dafür bedankt. Für verschiedene Aspekte. Mhm. Für den Beruf der Pflege, dass ich mich für die Pflegebedürftigen stark mache, dass ich mich für Inklusion einsetze und dass ich halt auch als Südländer halt ein anderes Stadtbild zeige.
Okay.
Dass die gesagt haben, dass ich dann halt zeige, dass man auch sich hier integrieren kann und was aufbauen und erreichen kann.
Ja, ja. Ja, dass du halt nicht über einen Kamm geschert wärst natürlich, über einen Kamm geschert wirst mit anderen Ausländern oder Südländern, sondern zeigen kannst, hey, nicht alle sind gleich, es gibt auch andere. Habe ich das richtig gesehen, dass deine Mama auch dabei war?
Nee.
Nein? Eltern irgendwie technisch? War niemand dabei? Nein,
die waren im Urlaub gewesen zu dem Zeitpunkt.
Mach du mal. Wir chillen.
Aber ich bin auch so ein Typ, wenn ich ehrlich bin, wenn ich was erreiche oder was zeige, ich sprich darüber nicht, also ich erzähle auch nicht, wenn was gerade in Planung ist. Ich bin so einer, wenn es passiert, dann sollen die es halt sehen. Ich bin eher einer, der, ich habe Erfahrung gesammelt, sagen wir mal so.
Ist gut so. Weißt du warum? Weil ich habe früher auch immer über Dinge geredet, die noch nicht passiert sind und dann sind sie kaputt gegangen.
Eben. Sind kaputt gegangen oder es ist nichts zustande gekommen. Dann wird ständig hinterfragt, na, was ist jetzt da? Mhm. Da kommt nichts mehr. Und ich bin da jetzt eher vorsichtig, ne? Aus Fehlern lernt man halt. Und ich bin einer, wenn es passiert, dann poste ich das und dann sehen das alle.
Ja. Wo ist nochmal deine Herkunft genau?
Aus Afghanistan.
Afghanistan. Wie ist das denn für deine Eltern? Ich meine, das ist ja eine ganz andere Generation. Wie haben die das wahrgenommen? Die wissen ja, mein Sohn und dessen Frau, 21 Jahre, jo, die machen jetzt ein Geschäft miteinander auf, wahrscheinlich sowieso für Ausländer, wenn ich jetzt für mich, also von mir ausgehe. Das ist so schwierig und Sicherheit und habt ihr keine Angst, was ich? Und dann wirst du auf einmal der Social Media Star in Deutschland im Bereich Pflege, was du tust. Wie haben das deine Eltern aufgenommen?
Also, ich sag mal so, ich hab's denen gar nicht erzählt. Ich hab denen gar nicht erzählt, dass ich Social Media mache.
Kam da nicht irgendwann mal jemand auf deine Eltern und sagte, hey, sag mal, ist das nicht verschieden?
Ja, so kam das. Also, meine Eltern wurden auf andere aufmerksam. Meinen, ey, das ist voll gut, was dein Sohn macht.
Was macht mein Sohn denn eigentlich?
und da hat mein Vater sich bei mir gemeldet, meinte, ich krieg so Anfragen, du machst Videos? Und dann meinte ich, ja, ich mach so ein paar Videos von meiner Arbeit. Und dann haben die das gesehen und die haben es voll abgefeiert. Da haben mich dann direkt abonniert und finden das super. Und dann sehen die plötzlich, dass ich den Dialogpreis gewonnen habe, dass ich dann plötzlich im Fernsehen bin, Frühstücksfernsehen, und dass ich dann in Talkshows da auf einmal plötzlich da sitze, und dann berührt die das auch, ne? Dass sie dann denken, oh, was ist denn da, was meinem Sohn passiert, was Was geht da überhaupt ab?
Ja, also ich bin ja selber Papa, so wie du. Ja. Also mich würde das ja, glaube ich, ich würde platzen vor Stolz einfach so, wenn ich sehe, dass mein Kind da so eine steile Reise nach oben hinlegt, obwohl die am Anfang Steine in den Weg gelegt worden sind von vielen Seiten, dass du trotzdem durchgezogen hast und trotzdem weitergemacht hast. Und das ist auch eine interessante Message für viele da draußen, weil heutzutage will ja jeder Influencer werden, gefühlt. Niemand möchte mehr irgendwie sich die Hände schmutzig machen. Ich will das nochmal festhalten. Für jeden, der daran denkt, irgendwie mit Social Media was anzufangen. Er hat 2,5 Jahre lang Content produziert, ohne zu wissen, ob er steil gehen wird oder nicht. Ja? Und das ist der wahre Schlüssel. Weil das auch mit der Selbstständigkeit. Ich war früher auch immer so, ich bin immer dem Geld hinterhergerannt. Und weißt du, wie erfolgreich ich war, solange ich dem Geld hinterhergerannt bin?
Gar nicht.
Genau. Und als ich dann angefangen habe, eigentlich das zu machen, worauf ich Lust habe, ohne direkt diesen monetären Gedanken zu haben, so, hey, wie viel Geld kann ich jetzt verdienen? Wie schnell muss das funktionieren, dass ich reich werde? Wann werde ich wohlhabend? Wie lange brauche ich, bis ich nicht mehr arbeiten muss in meinem Leben? Heute, witzigerweise, wenn mich jemand fragt, so, hey, warum machst du das doch alles? Du musst doch gar nicht mehr arbeiten. Sag ich, ich arbeite nicht, Digga. Ich mache das, worauf ich Bock habe.
Ja.
Was soll ich sonst machen? Ja, so von heute auf morgen aufhören und dann, welchen Sinn hat mein Leben? So heute, jetzt, ich bin dankbar, ich habe die Möglichkeit, rumzureisen. Ich habe die Möglichkeit, mit Menschen wie dir zusammenzusitzen, zu sprechen. Ich habe die Möglichkeit, auf Bühnen zu stehen. Ich habe die Möglichkeit, auch Mitarbeiter zu haben, Familien zu ernähren, Menschen zu inspirieren. Warum soll ich damit aufhören? Das war doch Schwachsinn.
Ich kann dich da vollkommen verstehen. Mein einziger Gedanke war während des ganzen Prozesses, war halt, die Firma zu retten, nicht zu fallen.
Ja.
Aber ich hatte nicht im Kopf gehabt, Geld damit zu verdienen und reich zu werden. Mhm. Ich wollte einfach nur nicht versagen. Das war das Einzige, was ich im Kopf hatte, ne? Wegen meiner Tochter, wegen meiner Frau. Ich hatte sozusagen.
Du hast eine Verantwortung.
Genau, eine Verantwortung gehabt und ich hatte Mitarbeiter. Mhm. Das war das einzige Ziel zu dem Zeitpunkt gewesen. Und das kann ich jetzt ja hinzufügen, ist, durch die ganze Tätigkeit, was ich ja mache, habe ich ja vor ein paar Tagen einen gelben Brief bekommen.
Da denkt man erstmal als Ausländer, fuck, was habe ich falsch gemacht? Ja,
ich dachte ehrlich, habe ich irgendwas versäumt? Und dann habe ich tatsächlich diesen Brief aufgemacht und habe tatsächlich jetzt fürs neue Jahr eine Einladung vom Bundespräsidenten bekommen, mit der Begründung, dass ich halt die Pflege halt anders darstelle und mich ja für Inklusion und für die Pflegebedürftigen einsetze durch meine Social-Media-Arbeit. Und da wurde ich jetzt halt für so einen Neujahrsempfang eingeladen.
Stark. Und das ist jetzt im Januar 2026?
2026 im Januar.
Ja. Wer wird da noch so eingeladen? Mit was für Menschen sitzt du dann da? Und weißt du das so ungefähr?
Ich habe da nur die Info bekommen, dass da, ich glaube, 60 Personen eingeladen worden sind. Mhm. Und
wie ist das für dich, wenn du dann sowas dann siehst und bekommst und wahrnimmst und checkst du dann eigentlich so, also realisierst du eigentlich so, was du da eigentlich machst oder was für eine Wirkung das hat, was du tust?
Das Problem ist, die Zeit ist so schnell vergangen, das sind jetzt 2,5 Jahre her, dass ich das alles gar nicht so realisiere. Ne? Man sieht ja nur die Followerzahlen, dass es hochgeht,
ja.
Aber du checkst ja selber nicht, wie viele Leute von außen sich das überhaupt angucken.
Ja, ja.
Und dann sehe ich dann, dass die Politik das jetzt tatsächlich so mitbekommen. Und dann denke ich mir schon, dass ich mit der Reichweite eigentlich was erreichen kann. Und das freut mich. Also ich bin so ein Typ, ich möchte was Gutes in dieser Welt bewirken, besonders hier in unserem Land. Und ich bin immer der Meinung, wenn man was Gutes tut, kriegt man auch was Gutes auch zurück. Ist immer mein Motto, ein guter Mensch zu sein. Und das ist ja halt mit meiner Arbeit, mit Social Media tue ich ja was Gutes und das macht mir halt Spaß.
Und du kriegst auch was zurück.
Und ich krieg was zurück. Dankbarkeit, Freude. Ich fungiere als Vorbildsfunktion für Kiddies oder für Leute, die in meiner Berufsgruppe sind. Ich sage, der Hate jetzt aktuell ist 0,01%. Die Leute feiern meine Videos. Wenn man das vergleicht zur Anfangszeit.
Ich hab's gerade im Kopf gehabt, ey. Das ist crazy. Du hast mit dem absoluten Hate angefangen. Wärst du nicht so stabil geblieben,
ja.
Das hätte ja viele andere umgehauen. Ich gesagt, ja, okay, komm, scheiß drauf, ich lasse es. Ich kann damit nicht umgehen. Ja, du hast ja mit Hate und Shitstorm gestartet aus der Branche von anderen Leuten. Du führst die Leute vor. Du ziehst die Pflege in den Schmutz. Du hast trotzdem weitergemacht.
Trotzdem weitergemacht. Und ich denke mal, das ist diese Kontinuität, ne? Nicht aufgeben, einfach weitermachen,
Ehrgeiz.
Nach vorne. Entweder man ist kurz vorm Ziel und dann gibt man auf oder man zieht es einfach durch. Und man weiß ja nicht, ob es dann ein Jahr lang ist, 5 Jahre lang. Einfach weitermachen. Und das habe ich gemacht.
Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den höre ich von sehr vielen Gästen, mit denen ich spreche. Die Geschichten, wenn man die alle übereinander legt, sind immer sehr identisch. Und das ist das, was uns heutzutage oft mal fehlt, ist dieser lange Atem, dieses Durchhaltevermögen, den Ehrgeiz, auch wenn du das Ziel noch nicht siehst, wenn das noch Kilometer weit weg ist, nicht stehen bleiben, sondern weiterlaufen, weil wenn ich das jetzt einmal mal aufs Wesentliche runterbreche bei dir,
ja.
Du hast aus der Not angefangen mit Social Media, um deine Firma zu retten, weil ihr auf dem Weg wart, dass es in die falsche Richtung geht. Dann hast du was angefangen zu machen, du wurdest erstmal komplett auseinandergenommen,
ja.
Aus der Branche und von anderen und du hast nicht nur weitergemacht, einfach da Augen zu, weiter, sondern du hast noch 2,5 Jahre, das ist wirklich eine Zeit, Alter. Du hast 2,5 Jahre weitergemacht, durchgezogen, bis dann der erste Durchbruch kam. Und das ist so auch ein Learning, was ich kann es nicht oft genug sagen, ne? Weil wir leben ja echt in einer Gesellschaft, wo Leute einfach keine Geduld mehr haben und keine Disziplin und kein Durchhaltevermögen und kein Ehrgeiz, an Dingen dran zu bleiben. Vor allem, was sehr wichtig ist, wenn du Gegenwind bekommst von deinem Umfeld. Ne, das ist ja auch immer so ein Thema. Weil du hast vorhin auch was Interessantes gesagt, bevor die Kamera angegangen ist. Du hast eine Immobilie gekauft. Und nicht nur eine. Also du hast ein Reihenhaus.
Genau.
In dem du bisher gewohnt hast.
Genau.
Jetzt hat sich ja die Familie vergrößert. Jetzt braucht man mehr Platz. Und hast dann ein freistehendes Haus gekauft. Wie war die Reaktion auf dein Umfeld so mit Immobilienkauf und hast du nicht gesehen?
Ich soll vorsichtig sein. Dann kamen halt so Sachen wie Zinsenlage, ist es überhaupt das Richtige?
Mhm.
Du weißt auch gar nicht, ob du dir das leisten kannst. Aber ich bin eher so ein Typ, ich guck's erstmal, ob ich das halt finanziell stemmen kann. Mhm. Wenn es passt, dann mache ich das. Weil ich mir immer sage, 2 wichtige Aspekte, die man halt, wo man halt keine Fehlinvestition macht, ist halt Grundstück holen oder halt Gold kaufen.
Mhm.
Das ist das, was ich von meinen Großeltern sogar mitbekommen habe. Junge, wenn du was machst, das sind die 2 Aspekte, wo du nichts falsch machen kannst.
Ja.
Wenn die schon früher so gedacht haben, wieso soll es denn heute falsch sein?
Historisch betrachtet, sowohl Grund als auch Gold ist immer nur in eine Richtung gegangen.
Ja.
Und das sind ja Investments, die musst du ja langfristig betrachten. Ne? Also das ist ja jetzt nicht so wie, keine Ahnung, wie Krypto, wo heute hier und morgen da, sondern das geht ja immer, hat auch so seine Hochs und Tiefs, aber auf einen Horizont von mehreren Jahrzehnten gesehen, geht es immer nur in eine Richtung.
Und dann denke ich mir, statt das Geld dann auf dem Konto zu lassen, investiere ich das lieber
woanders. Vermehrt sich ja auch nicht, wenn es da rumliegt. Im Gegenteil.
Ja, dachte ich mir, dann mache ich dann halt eine andere Investition, was ich jetzt getätigt habe.
Mhm.
Und da ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass es ja nach unten geht.
Glaube ich auch. Zumal du ja auch einen guten Schnapp gemacht hast. Wir haben ja vorhin kurz geredet.
Ja.
Wohnfläche, Preis, Baujahr. Hast du schon ganz gut hingekriegt. Was hast du eigentlich noch so für Hobbys außerhalb der Pflege?
Eigentlich das, was ich dann halt so schon wieder auslebe. Sport,
mhm.
Essen gehen und eigentlich generell Zeit mit der Familie genießen.
Mhm.
In Urlaub. Eigentlich sind das ganz normale Hobbys.
Okay. Jetzt sehe ich so ein Logo auf deinem T-Shirt.
Anime. No. Anime ist halt auch ein Hobby von mir. Wenn ich die Zeit habe, bin ich ehrlich, es entspannt mich. Und ich komme da komplett aus dem Alltag runter, ne?
Ja, da haben wir nämlich was gemeinsam. Und zwar habe ich ja hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, auf der Kamera sieht man das, Kameramann? Ja. Also hier vorne ist Naruto, hier ist ja noch Spider-Man, Iron Man und hier hinten ist Son Goku. Ey,
du hast ja sogar Avengers, ne? Iron Man.
Ja, ja. Mhm. Iron Man, Iron Man, Spidey.
Geil.
Ja, ja, der hangelt sich hier runter. Vorne Naruto, hinten Son Goku. Und das hat...
Welches Baujahr bist du?
83.
Mhm.
Ich bin 92, aber das ist ja so der Jahrgang, der sich sowas reingezogen hat.
Ja, ja. Boah, ich weiß noch damals, Dragon Ball, das lief auf RTL 2, ne? Da gab es ja noch nicht hier Streaming und keine Ahnung. Da musste ich ja, ich weiß gar nicht, wie oft wir mal warten mussten, bis die nächste Folge ausgespielt wurde.
Schlimm.
Ey, Dragon Ball, das war ja noch nicht mal Dragon Ball Z, das war Dragon Ball. Ey, und ich weiß noch so, ne, ich war 17 Und ich hatte einen Kollegen, der auch so auf demselben Level, wir waren beide verrückt einfach nach Dragon Ball. Und als Son Goku sich das erste Mal in Super Saiyan 1 verwandelt hat, wir haben uns gegenseitig angerufen und ja, ins Telefon reingeschrien, so richtig, wir haben uns auch verwandelt gefühlt, ja, ja. So in dem Ding, so, guck, ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, was das für ein Moment, aber das war auch so, episch. Anime hat mich übel geprägt, ich bin voll das Marvel-Kind, ne, also ich bin eh voll der leidenschaftliche Kinogänger.
Geil.
Ich liebe Kino, übel. Ich gehe auch alleine ins Kino. Ne? Also klingt krank, aber ich habe keinen Bock zu warten auf jemanden, der mitkommt.
Yeah.
Und wenn so geile Filme rauskommen, ich bin halt eh so voller ungeduldige Mensch. Ich kann da nicht warten, ich muss dann einmal alleine reingehen. Und bei mir in Stuttgart ist halt sehr praktisch, wo ich wohne seit 2 Jahren. Ich wohne halt gegenüber von dem Kino. Also ich muss nur über die Straße laufen und bin halt direkt da. Und bei mir war immer so, grundsätzlich, jeder Marvel-Film wird angesehen, jeder DC-Film wird angesehen. Natürlich ist nicht jeder geil. Meistens im Gegenteil so, aber ich musste mir die alle reinziehen, Alter. Das, ja, also so Film und solche Sachen, bei mir ist auch so Sport ein Thema, Fußball, Paddle habe ich für mich entdeckt, ja.
Das ist jetzt aktuell voll im Hype, ne?
Ey, Paddle, ich habe davon nichts gehalten, sage ich dir ganz ehrlich so, ich dachte, was ist das denn für eine Kacke, Alter, so Tennis für, was ist das, so Tennis für Arme oder was soll das jetzt darstellen? Dann war ich dieses Jahr in Kroatien mit meinem Team, wir haben da so eine Workation gemacht und da war Paddle da, ne, und ich so, ja, okay, komm, mach's. Spiel mal. Am Ende war das so, wir waren dann jeden Tag auf dem Platz.
Ach krass.
Jeden Tag. Ich bin dann komplett finished gewesen. Ich habe mich anstecken lassen davon, weil es so geil ist, dieses Ding, so, da geht es nicht nur um Kraft, ja, so, sondern da geht es so um Balance, um Geschick, um Technik, wohin schlägst du, darfst die Wände nicht berühren und so und ey, Wahnsinn. Also Paddle für mich komplett entdeckt. Und wir haben das jetzt auch so als Teamsport eingeführt bei mir in der Firma.
Geil.
Jeden Mittwoch in der Früh, bevor wir arbeiten, treffen wir uns alle beim Paddle. Weil ich gesagt habe, so, wir sitzen den ganzen Tag im Büro und du musst auch hier in der Birne ein bisschen klarkommen.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Und ich nicht weiß, wie viel Sport meine Mitarbeiter machen. Habe ich gesagt, das gehört jetzt zur Arbeit, dass wir jeden Mittwoch in der Früh gehen wir alle zusammen paddeln.
Das ist ja geil.
Das haben wir letzte Woche auch gemacht, hatten wir Weihnachtsfeier. Da haben wir erst Firmenbesprechung gehabt, im Büro 2 Stunden, danach waren wir paddeln und dann waren wir Abendessen.
Ganzen Tag, ne?
Von 15:30 bis 22 Uhr.
Stark.
Ja.
Wie sieht's aus mit Zocken?
Ey, früher ja. Früher habe ich übertrieben gezockt. Ich weiß noch, 1997 habe ich mir ja fast das Auge rausgeböllert an Silvester. Und da war ich 3 Monate außer Gefecht. Ich hatte 2 OPs an meinem Auge. Einmal nähen und Glasscherben entfernen. Weil ich habe einen Böller in eine Flasche rein. Hab die hingestellt, die ging nicht hoch und bin dann irgendwann hin, um zu kontrollieren, was los ist. Doch, und dann ist die explodiert und hat halt mein Auge zerschnitten und Teile meines Gesichts. Krankenwagen, war dann auch in der Bildzeitung ein schlimmstes Opfer an Silvester und so, volles Programm. Meine Mutter hat in dem Krankenhaus gearbeitet, wo ich eingeliefert wurde. Die ist fast umgekippt, weil ich hatte dann so 2 Bandagen auf den Augen, die wusste nicht, was passiert ist. Das Auge besteht ja zum großen Teil aus Flüssigkeit. So, der Arzt hat auch gemeint, so beim Kontrollieren so, ey, ich habe Glück, dass es nicht verlaufen ist, das Auge, so, dass ich gar kein Auge drin habe. Dann hatte ich die erste OP am selben Tag, Glasscherben raus, Auge nähen, 23 Nähte hatte ich im Auge. Und dann 3-4 Wochen später wurde meine Linse entnommen, mir eine künstliche eingesetzt. Genau, und dann wurde ich irgendwann entlassen, konnte auch nicht in die Schule gehen dementsprechend. Ich war 3 Monate zu Hause. Was habe ich gemacht in den 3 Monaten? Gezockt. PS1 damals, Final Fantasy. Das ist so ein Rollenspiel gewesen mit so mystischen Fantasy-Shit, so, also wirklich so mit Drachen und wow, und Feuerschwert und keine Ahnung, und dann kämpfst du gegen andere und kannst irgendwelche Magien einsetzen und so. Da habe ich Zocken für mich komplett entdeckt, aber auch schon früher. Nintendo, Super Nintendo-Zeit, Game Boy Color, Game Boy Color, PS2, PS3, PS4, PS5, alles so mitgemacht, aber intensiv gezockt auch und irgendwann, ich weiß gar nicht, was der ausschlaggebende Punkt war, dass ich irgendwann so dieses Ding so verloren habe. Also ich weiß doch so, bis vor 7, 8, 9 Jahren war das letzte, wo ich so hängen geblieben bin auf der PlayStation bei Watch Dogs.
Ja.
Weil es war so geil, so, du warst so
Gangster,
Alter, musst dich verstecken vor der Polizei und irgendwann kam so meine Frau damals zu dir, meinte so, yo, Brudi, du bist Vater, ne? 3 Stunden zocken, ist alles okay bei dir? Willst du vielleicht auch noch deinen Pflichten nach? Weil wenn du so im Modus bist, du vergisst ja die Zeit.
Ja, ja,
du denkst dir, ja, okay, das, ich mache jetzt noch das Level, ich mache jetzt noch das. Und dann höre ich auf und dann bist du voll drin, dann hörst du eben nicht auf. Ja, und ja, aber irgendwann, weiß ich nicht, habe ich so das Interesse dran verloren. Ich weiß gar nicht, was der ausschlaggebende Punkt war. Dann seitdem habe ich dann auch nicht mehr gezockt. So. Wie ist es bei dir?
Bei mir ist es genauso. Jetzt ich war halt aktiver Zocker gewesen, so hobbymäßig. Dann kam Tochter zur Welt. Da habe ich auch noch regelmäßig gezockt, wo meine Frau dann auch meinte, ey, du hast auch noch andere Dinge zu tun, ne? Und dann durch die Selbstständigkeit ist das komplett Zeit verloren gegangen.
Ja.
Und tatsächlich dann vielleicht so, wie ich mich mit Kollegen treffe, einmal im Monat oder jedes zweite Wochenende machen wir so FIFA-Turnier oder sowas.
Heute noch?
Ja.
Geil.
Ich habe noch ein, ich habe nicht so viele Freunde, die kann man aus einer Hand abzählen, aus der Schulzeit früher.
Interessant, dass du es ansprichst. Das ist echt ein richtig, richtig guter Punkt. Du bringst mich in offene Frage. Erzähl. In der Zeit, wo du jetzt mit Social Media gestartet bist und so bekannt geworden bist in der Nation, wie hat sich dein Freundeskreis verändert dadurch?
Ich würde mal so sagen, es sind plötzlich Leute gekommen, mit denen ich vorher keinen Kontakt hatte, die dann plötzlich
Freunde werden wollten.
Ja. Oder okay. Mein, ey, wie geht's? Lass doch mal essen gehen und so. Und da hat sich Gott sei Dank mein Kopf schon direkt eingeschaltet. Und da habe ich mich natürlich dann auch komplett distanziert. Immer freundlich bleiben und immer zurückantworten. Aber ich weiß, welche Freunde von Anfang an da waren, in den schlechten Zeiten. Und mit denen bin ich bis heute noch connected. Also man hat auch direkt gemerkt, dass da plötzlich
jeder will mitschwimmen.
Ja, ja kann ja man so sagen, definitiv.
Ja. Ja, das ist so dieses typische am Erfolg mit hochziehen wollen oder Teil davon sein.
Ja.
Aber davor, als es dir schlecht ging, hat sich keiner gemeldet und gefragt, wie es dir geht.
Haben mich eher belächelt.
Ja.
Ey, was macht der da plötzlich für Videos? Was soll das denn?
Mhm.
Der ist 30, fängt da mit Social Media an, das wird doch eh nichts.
Mhm.
Habe ich halt auch dann alles mitbekommen.
Ja.
Das sind dann plötzlich die, die mich jetzt plötzlich feiern.
Ja, ich habe mit 37 angefangen, wenn man das jetzt so rückblickend betrachtet oder sagst, du hast mit 30 begonnen.
Ja.
Shame on you, du bist viel zu alt.
Wirklich so?
Ja, ich habe mit 37 angefangen.
Krass.
Und heute bin ich 42 und für mich ist halt witzig zu sehen, wenn ich so auf unterschiedlichen Influencer-Events mal so bin, dass ich halt so gefühlt einfach der Älteste bin, der da steht so, ne? Weil der Durchschnitt ist so Anfang 20, Mitte 20 und dann komme ich so als 42-Jähriger, kommen direkt Daddy-Gefühle hoch. So, können alle meine Kinder sein, gefühlt. Aber du sprichst, wir sprechen dann auch eine Zielgruppe an, so, ne? Also, gerade so die Älteren, wobei bei dir ist es ja wirklich gemixt, glaube ich, so, von Kiddie bis alt, ist da alles mit dabei?
Hat sich so mit der Zeit ergeben. Erstmal war es so die Pflegebubble, dann so die ältere Generation und dann irgendwie ist das dann halt durchgemixt. Dann kriege ich das so mit, wenn Kinder mich ansprechen, die dann mit ihren Eltern unterwegs sind, dann sagen die Eltern, ey, ich kenne den auch, woher kennst du den? Oder andersrum, wenn die Moodys mich ansprechen, dann sagen die Kinder, du folgst denen auch? Ich folge denen auch, wie kommt das denn? So, ist einfach ein Mix aus allem.
Ja, ja. Das ist witzig, wenn ich so Leute kennenlerne und die mich dann so fragen, so, keine Ahnung, du kommst mir bekannt vor oder du bist immer Tom oder irgendjemand sagt, hey, der macht das und das. Und dann gehen die auf mein Profil auf Insta und sagen so, hä, 47, meine Freunde folgen dir schon. Wer bist du denn? Warum kenne ich dich nicht? So.
Aber ich würde mal sagen, wir sind der Beweis, dass es eigentlich nie zu spät ist für Social Media, wenn man es richtig macht.
Es ist, glaube ich, im Leben, sag ich dir ganz ehrlich, für gar nichts zu spät.
Nee.
Also das Problem ist ja immer, uns werden ja immer so Grenzen oder Möglichkeiten auferlegt von anderen Leuten. Ich hatte jetzt heute eine Podcast-Folge, die ausgestrahlt wird mit einem Typen, der ist chronisch krank, der hat eine Hautkrankheit auch so, ne?
Ja.
Rheuma und so, und er sieht halt echt, also bei ihm sieht man halt krass, so, also Haut komplett verschuppt und alles so, ne? Und auch die Finger. Und das ging von klein auf bei ihm. Wurde ihm gesagt, was er schaffen wird, was er nicht schaffen wird, was er, und er hat halt alle Grenzen durchbrochen. Alles. Alles, was man, glaube ich, an Grenzen haben kann. Und ich stelle das immer wieder fest so, ne? Also, dass wir Menschen echt dazu neigen, nicht nur uns selbst zu limitieren in dem, was wir tun, sondern auch andere limitieren zu wollen und zu sagen so, hey, was ist das da, was du machst? Schämst du dich nicht rum, wie alt du bist? Was soll denn der Scheiß? Benimm dich mal deinem Alter entsprechend. Ja? Und das ist eigentlich echt krass und, egal was es ist, ob das Social Media ist, ob das Business ist, ob das die Liebe deines Lebens sein kann. Du kannst die Liebe deines Lebens auch noch mit 50 finden.
Tja.
Du kannst super rich werden mit 60. Ja. Du kannst aber auch schon mit 20 anfangen. Also, was ich damit sagen will, ist so, es ist sowieso nie zu spät für irgendetwas. Die Frage ist immer, was für eine Energie hast du?
Ja.
Und wie viel Bock hast du? Fertig, Alter. Ne? Also, zu mir kommen auch oft gesagt, ja, benimm dich mal deinem Alter entsprechend, sage ich. Aber was heißt denn das? Wie soll ich das definieren, benimm dich mal meinem Alter entsprechend? Was soll ich jetzt, einen Krückstock haben oder brauche ich einen Rollator oder was ist los so? Ich sage immer, ich bin so alt, wie ich mich fühle und ich mache auch das, worauf ich Bock habe. Mit meinen Kindern zum Beispiel bin ich immer grundsätzlich bei allen dabei. Ob das jetzt Trampolinpark ist, ob das jetzt irgendwelche, was weiß ich, was für ein, ich bin, also bei jedem Scheiß bin ich immer dabei, sofort am Start.
Das hält dich jung.
Hundertprozentig.
Ja.
Zum Beispiel bei mir in Stuttgart-West, wo ich wohne, alle Jugendlichen kennen mich. Alle.
Geil.
So, ne? Also meine Kinder können schon mal keinen Scheiß bauen, ohne dass sie nicht mitbekommen. Feier mich natürlich auch alle so extrem wegen Immo-Tommy und so, ne? Ja. Vorbildfunktion merkst du dann halt schon so, ne? Und das ist halt geil. Wo geht deine Reise noch so hin? Also was hast du so im Kopf?
Ich würde mal sagen, erstmal das Treffen mit dem Bundespräsidenten.
Mhm.
Da bin ich mal gespannt, was da sozusagen für Wege geöffnet werden, weil ich denke mal, das wird jetzt kein Treffen ohne Grund sein.
Mhm.
Sonst will ich mich halt für meine Themen stark machen.
Mhm.
Und sonst bin ich mal gespannt. Ich kriege jetzt tatsächlich jetzt mittlerweile auch so Speaker-Anfragen oder halt auch Anfragen von Pflegeschulen.
Von Speaker-Anfragen, was für Formate oder was für Events sind das denn?
Wundkongress oder Pflegemessen, also sind tatsächlich so Anfragen.
Stark.
Da habe ich mich, wenn ich ehrlich bin, vorher nicht so darin gesehen, weil ich mir immer selbst gesagt habe, ich bin noch nicht in dieser Position, dass ich mich da sehe, weil ich denke, ich muss mich noch ein bisschen mehr beweisen.
Was in welchem erreichen. Kontext? Aber bist du der Meinung, du musst dich noch beweisen? Also
für mich selber,
okay.
Denke ich mir.
Okay.
Und vielleicht nächstes Jahr fange ich damit an, weil da sind Leute, die mir schreiben, dass ich da ein Vorbild bin. Die wollen mich da reden hören, mir Fragen stellen. Und vielleicht wird das nächstes Jahr so sein, dass ich mich darin sehe. Weil die letzten 2,5 Jahre habe ich mich da nicht gesehen. Da kamen schon so Anfragen, aber da hatte ich andere Probleme gehabt. Firma halten und dann halt
Mitarbeiter kommen, Mitarbeiter gehen.
War wirklich so. Mhm. Und das ist tatsächlich, hat sich das Ganze so richtig in diesem Jahr
entwickelt,
stabilisiert. Vor 2,5 Jahren kam da ja so dieser Hype, aber da ging es der Firma noch nicht so blendend. Das hat sich echt alles in diesem Jahr entwickelt, dass ich sagen kann, dass ich das vielleicht nächstes Jahr wahrnehmen kann. Weil ich muss mich ja aus der Firma zurückziehen, muss ja woanders hinfahren.
Ja, ja.
Und das war gar nicht machbar gewesen.
Verstehe, ja. Aber ich verstehe das. Weißt du, wo das bei mir so war, wo ich gesagt habe, ich bin noch nicht so weit? Seit 3 Jahren versuchen unterschiedliche Verlage mit mir ins Geschäft zu kommen und ein Buch rauszubringen. Lass uns ein Buch machen. Und ich habe halt immer gesagt, so, ich fühle das nicht. Also ich bin noch nicht so weit. Und ich habe halt zu mir gesagt, so mein Anspruch war immer, ich will kein Buch rausbringen, um ein Buch rauszubringen. Um einfach zu sagen, so, yo, für mein Ego, ich habe ein Buch rausgebracht, guck mich an, wie geil ich bin. Ja. So, ich habe gesagt, so Buch ist halt so eine Sache, das muss einfach passen. Das ist so ein Herzensprojekt. Ja. Das muss stimmen. Und ist ja viel bei mir jetzt passiert, auch die letzten 14, 15 Monate, auch medial gesehen und so, ne? Und jetzt habe ich so fast 5 Jahre auf dem Kerbholz Immo-Tommy-Dasein. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, war alles mit dabei. Learnings, Lernstufen, hohe Kurven, runter, links, also war alles dabei, wo ich gesagt habe, jetzt bin ich soweit. Jetzt kann ich auch ein Buch rausbringen, ja. Und dann hatte ich einen Verlag, der war sehr, sehr gut, also in dem, was sie tun. Ja, und haben jetzt auch die letzten 6 Monate geschrieben.
Ja.
Und das würde jetzt im Februar, wenn alles passt, nächstes Jahr dann herausgebracht.
Oh, da bin ich gespannt.
Ja. Also ist eigentlich ganz, ganz geil. Das ist so eine Art von Autobiografie gemischt mit Immobilienwissen. So beides so ein bisschen geht so ineinander. So dass es für einen Menschen einfach so, der mich auch nicht kennt, der weiß, wer ich bin, Spaß macht zu lesen.
Das ist ja mega.
Ja. Und halt viele Punkte, also vor allem so meine Herausforderungen und Rückschläge. Ich habe mit nichts gespart. Also ich habe wirklich ungeschont die Wahrheit rausgeknallt, mit was ich so alles zu kämpfen hatte im Leben. Und das Ziel war auch im Prinzip zu sagen, so hey, außerhalb der Social-Media-Bubble, wo wir unterwegs sind, Menschen irgendwie zu bewegen und zu sagen, so hey, du bist nicht alleine. Es geht nicht nur dir schlecht. Oder nicht nur du hast vielleicht gerade eine schlechte Phase. Es geht vielen anderen auch so.
Finde ich richtig gut. Ich sag auch immer, jeder hat Probleme, aber jeder hat mit was anderem zu kämpfen.
Guck mal, am Ende, glaube ich, so hat jeder so sein Päckchen zu tragen im Leben. Du hast vorhin was ganz Tolles gesagt, das Leben ist so ein Stück weit vorgeschrieben. Und ich sag immer, bin ja auch gläubig,
ja.
Ich sag immer, Gott gibt dir immer so viel Ballast mit, wie du bereit bist zu tragen. Das checkst du aber immer erst später, dass du ja mit jedem Ballast oder mit jeder Stresssituation oder mit jeder Herausforderung eigentlich immer stärker geworden bist. Du bist ja nicht schwächer geworden danach, sondern immer stärker. Wenn du so die Dinge aus diesem Blickwinkel betrachtest, dann siehst du das auch nicht mehr so als Problem. Oder dass du das so in dich hineinfrisst oder irgendwie psychisch dich dann auch noch damit belastest. Sagst, geil, okay.
Krass, was ich da geschafft oder geleistet habe.
Ja, eben.
Bist du auch so ein Typ, jetzt neigen wir auch jetzt halt zum Ende des Jahres, dass du dir auch immer so kleine Ziele fürs nächste Jahr aufschreibst?
Ja, also das Ziel war auf jeden Fall mal so das Buch. Das nächste Ziel, ich kann es jetzt nicht öffentlich sagen, weil ich habe da einen Vertrag unterschrieben, dass ich nicht drüber reden darf,
ja.
Ist auch ein größeres Projekt, auch medial, wo ich dann begleitet werde über einen gewissen Zeitraum.
Ja.
Aber das Ziel ist einfach für nächstes Jahr nach wie vor die Learnings, vor allem was ich falsch gemacht habe, auch so ein Stück weit die letzten 1, 2, 3, 4 Jahre mitzunehmen und sie noch besser zu machen, weil ich ja schon die letzten 15 Monate eine krasse Transformation hingelegt habe und da nochmal wirklich so kompletten Schub drauf zu geben.
Stark.
Ja. Gut. Ja. Was sind deine Ziele für nächstes Jahr?
Nächstes Jahr auf jeden Fall, dass die Firma natürlich sich hält und von selbst sozusagen läuft.
Mhm.
Mehr Zeit mit der Familie. Das habe ich tatsächlich in den letzten 4,5 Jahren schon vernachlässigt.
Mhm.
Und der Pflege ein Gesicht zu geben. Das ist echt ein wichtiges Thema für mich. Weil in den nächsten Jahren, weiß man ja halt, die Babyboomer-Generation sind ja da, die dann halt so Richtung in dem Alter kommen, ne? Pflegebedürftigkeit, das wird ja halt extrem groß werden. Dann muss der Bedarf ja da sein. Das heißt, man braucht ja Pflegepersonal, Fachkräfte. Und dann möchte ich halt der Pflege ein Gesicht geben, den Leuten dann halt zeigen, ey, falls ihr nicht wisst, was ihr machen wollt, in welchen Beruf ihr einsteigen wollt, probiert es doch mal in der Pflege. Ich habe auch durch einen Schnuppertag bin ich in die Pflege reingerutscht. Mhm. Und jetzt bin ich seit 17 Jahren drin.
Krass.
Und das will ich
einfach dein halbes Leben gefühlt.
Ja, ein halbes Leben.
Ja.
Und das will ich halt den anderen Menschen auch sozusagen vorleben. Einfach reinschnuppern, vielleicht ist es was für dich. Wenn nicht, hast du es halt ausprobiert. Aber wenn es doch für dich ist, dann haben wir halt Verstärkung in der Pflege.
Stark. Letzte Frage.
Ja.
Wenn es drei Dinge gibt, die du den Zuschauern, Zuhörern mitgeben möchtest, welche drei Dinge wären das?
Positiv denken, ganz besonders wichtig. Niemals aufgeben. Und das Letzte, was für mich persönlich auch wichtig ist, die Partnerwahl.
Die Partnerwahl?
Ja. Ob es jemand ist, der dich mit runterzieht oder mit hochzieht. Wenn man merkt, dass die Person negativ ist, sollte man sich am besten davon distanzieren. Weil zum Beispiel bei mir habe ich ja meine Frau, die mich mit hochzieht, die an meiner Seite ist, die denselben Fokus hat, ist ja halt wichtig. Wenn das halt eine Person ist, die komplett dagegen ist, das wird dann halt
nicht funktionieren.
Nicht funktionieren. Auch da wird man auch nicht erfolgreich sein. Ist immer ein wichtiger Punkt, den man halt nicht beachtet.
Vor allem bei der Partnerwahl ist wichtig zu beachten, oder auch bei Menschen, Freunden, Geschäftspartnern, Partner wie Frau und Mann, drauf zu schauen, wie es mit der Person ist in schlechten Zeiten.
Ja.
Nicht in guten Zeiten. In guten Zeiten sind alle da. Ja. Wenn die Sonne scheint draußen, sind alle super gelaunt. Die Frage ist, wie entwickelt sich das oder was für ein Zusammenhalt ist da, wenn schlechte Zeiten da sind?
Das stimmt.
Da entscheidet sich dann, ist das der richtige Partner, der richtige Freund, der richtige Geschäftspartner oder eben nicht?
Wenn es in der schlechten Situation ist, dass die Person dich nochmal runtermacht und sagt, ey, das wird eh nix.
Das ist es.
Geben wir es auf oder sagt, komm, wir packen es nochmal an. Wie bei mir mit der Firma.
Richtig.
Wo meine Frau gesagt hat, komm, jetzt haben wir noch einen letzten Versuch. Versuch's mit Social Media.
Stark. Gute Message. Es war mir eine Freude.
Hat Spaß gemacht.
War ein richtig gutes Gespräch. Du bist ein richtig feiner Kerl. Hey, du bist wirklich so wie in den Videos. Nein, richtig, richtig toll. Ich finde das geil, mit dir dieses Gespräch zu haben. Danke. Vielleicht nochmal zusätzlich Menschen draußen zu erreichen mit dem, was du tust, weil es ist unfassbar wichtig zu zeigen, da draußen gibt es nicht nur Schlechtes, es gibt auch Gutes. Du bist das Paradebeispiel dafür. Du bist so das Sinnbild dafür, Gutes zu stiften da draußen, sich nicht nur von Negativen lenken zu lassen, auch wenn wir versuchen, irgendwie alles ist immer negativ und alles ist schlecht. Nein, es ist eben nicht so. Es kann auch anders sein. Du bist das perfekte Beispiel dafür. Danke. Und ich hoffe inständig für alle Zuhörer, Zuschauer, Zuhörerinnen, Zuschauerinnen, dass es in den letzten, weiß gar nicht, wie lange wir geredet haben, 60, 130 Minuten mindestens eine Sache dabei war, und ich glaube, es waren viele Sachen, die ihr für euch rausziehen könnt, um morgen schon ein besserer Mensch zu sein.
Finde ich gut.
Ich auch.
Ich sag mir auch immer, du kannst jeden Tag immer eine bessere Version vom vorherigen Tag sein.
Hundertprozentig. In diesem Sinne.
Mach's gut.
Tschö.
Ciao, ciao.